Die Biester sind im Anmarsch. Ich bin gerade unter Deck in der dunklen Kombüse und helfe Pipistrell, die rohen Rentiersteaks zu salzen, als das erste heisere Krächzen ertönt. Während es verklingt, verharren meine Finger bewegungslos und kalte Salzklümpchen drücken in meine Haut. Meine Beine sind wie Pudding, aber ich lasse nicht zu, dass meine Knie einknicken. Pip hört mit seinem unmelodischen Gepfeife auf und verzieht das Gesicht. Mein Herz schlägt kaum noch. Dann zerreißt das Scheppern der Alarmglocke die Stille. Oma will, dass ich unter Deck bleibe, wenn die Pterodüle mit ihren riesigen Flügeln angreifen. Vor 2 Sommern haben sie Opa getötet. Aber dieses Mal werde ich unser Schiff verteidigen. Also stecke ich mein Messer in den Gürtel und lasse mein wildestes Schlachtgeheul ertönen. Maus! Pip hält mich fest, aber seine Hände sind vom Rentierblut glitschig und ich reiße mich los. Ich renne aus der Kombüse, den dämmerigen Gang entlang und in die Waffenkammer, in der es nach Fäulnis und Rost stinkt. Ich öffne eine Truhe aus Ulmenholz und schnappe mir meinen Bogen und einen Köcher mit Pfeilen, die in Froschgift getaucht sind. Dann jage ich die Treppe zum Sturmdeck hoch. Auf Deck rennen alle mit wehenden Mänteln umher. Es ist ein wildes Durcheinander. Das Schlachthorn dröhnt. »An die Waffen! Bögen und Hippen!« brüllt Oma vom Vorderdeck über mir. »Na wird's schon, ihr furzendes Faulenzerpack!«
»Ei, ei, Captain!« donnert die Mannschaft.
Die Sonne nähert sich bereits dem Horizont und die Schatten werden dunkler. Omas Schwarzmäntel nehmen an der Backbord- und der Steuerbordseite Aufstellung. Mit einem zischenden Geräusch ziehen sie Pfeile aus ihren Köchern. Die Ruderer haben die Bänke verlassen und unser Schiff, die Jägerin, wird von den Wellen hin und her geworfen. Ich bin kaum an Deck, da kracht eine eisige Woge über die Reling und durchnässt mich bis auf die Haut. Wieder gellt das hässliche Krächzen durch die Luft. Erschrocken werfe ich mich der Länge nach hin und halte mir die Ohren zu. Mein Bogen landet klappernd auf den Planken. 2 riesige, behaarte Flügel werfen ihren Schatten über mich. Ihr kräftiger Schlag ist so laut, dass ich mein eigenes Herz nicht mehr höre.
»Maus!« ruft eine zittrige Stimme.
Ich drehe den Kopf langsam in Richtung Heck. Die Luke steht einen Spalt breit offen und Sperlings tränenfeuchte, braune Augen spähen heraus.
»Sing für die Wale! Los!«
rufe ich, und meine Stimme ist rau vor Angst. Sperling hat die Gabe des Walgesangs. Oma sagt, sein Gesang sei eine Opfergabe an die Wale, die Götter des Meeres, damit sie uns beschützen. Die Pterodüle verabscheuen den sanften Walgesang, also ist er vielleicht das Einzige, was uns jetzt noch retten kann. Denn andere Schiffe sind nicht in der Nähe. Sperling öffnet den Mund und sein Gesang tönt durch den Abendhimmel. Der Wind nimmt ihn auf, bläst ihn in heftigen Böen über das Meer. Immer mehr Melodien folgen. Die Töne vibrieren und leuchten blau. Wieder gellt ein markerschütternder Schrei. Über uns kreisen 3 Pterodüle, jeder von ihnen über 2 Meter lang. Einer rast im Sturzflug auf mich zu, aber ich rolle schnell zur Seite und seine Krallen reißen tiefe Furchen in die Planken. Er kreischt und greift erneut an. Ich will aufstehen, doch er erwischt mich mit seinem Flügel und ich werde gegen ein Fass mit Salzheringen geschleudert. Die Luke schließt mit einem dumpfen Schlag. Offenbar hat Sperling sie zufallen lassen. Seine Stimme dringt nur noch gedämpft hindurch. Ob die Wale ihn hören? 2 Pterodüle lassen sich nach unten sinken und rammen mit ihren Köpfen, die wie Speerspitzen geformt sind, den Schiffsrumpf. Sie wollen die Jägerin versenken. Pfeile prallen von ihren Flügeln ab. Omas Stimme schneidet erneut durch die Luft.
»Schlagt die Monster zurück, aber seht zu, dass sie nicht auf uns fallen!«
In ihrem Panzer, der aus den Schuppen von Meergeistern besteht, marschiert sie über Deck. Die silbernen Haare bauschen sich wie eine Wolke um ihren Kopf.
»Ruft meine Gesellin! Vielleicht hat sie in ihrem Stab noch einen Tropfen Walgesang übrig!«
Weitere Pfeile fliegen. Die Pterodüle greifen die Schwarzmäntel kreischend und mit wütend schnappenden Kiefern an. Dann erscheint Spitzmull auf Deck. Sie schwingt ihren Stab mit dem Kristall an der Spitze, aus dem sich in blauen Schwaden ein Schwall Walgesang windet. Er treibt die Biester zurück. Ich sehe meine Chance, springe hastig auf und renne an der Steuerbordseite entlang. Oma bemerkt mich nicht. Wenn ich mich auf ihrer linken Seite halte, wird sie mich wegen ihres Glasauges auch weiterhin nicht sehen. Um uns erstreckt sich das aufgewühlte Meer. Der Mond kriecht den Himmel hinauf und beleuchtet die sich überschlagenden Wellen. Die Pfeile und Spitzmulls Stab haben die Pterodüle verjagt. Zurück bleibt eine Stille, die mir Gänsehaut verursacht. Ich blicke aufs Meer hinaus und mein Herz macht einen Satz, weil neben uns eine gewaltige graue Flosse durchs Wasser gleitet. Das muss der Großzahnhai sein, der unser Schiff seit Tagen umkreist. Pip meint, es sei dieselbe Bestie, die vor 3 Monaten eine ganze Mannschaft gefressen hat, nachdem deren Schiff von Pterodülen versenkt worden war. Das Wrack muss irgendwo auf dem Meeresgrund liegen, bedeckt von Meergeistern, den blinden, geschuppten Ertrunkenen und von Schlingmäulern, die einen ganzen Menschen unzerkaut verschlucken können. Aber wir werden heute nicht so enden, das schwöre ich. Ich habe Ma versprochen, dafür zu sorgen, dass Sperling nichts passiert. Als ich an Ma denke, wird Sperlings Stimme wieder lauter. Hoch und rein fliegen seine leuchtend blauen Töne über das Wasser. Götter des Meeres, leuchtend wie Eis, Mondlicht, der Leuchtturm am Ufer. Der nächste Schrei der Pterodüle zwingt mich in die Knie. Ich halte mir den Kopf und hinter meinen Augen pocht es schmerzhaft. Ich greife hastig nach meinem Bogen und ziehe mich in die Takelage. Dann klettere ich den Großmast hinauf, den höchsten der 3 Masten. Der Wind will mich ins Meer werfen, aber ich halte mich fest. Oben angekommen, springe ich ins Krähennest und blicke hinunter zum Deck. Die Schwarzmäntel schreien wild durcheinander und suchen nach der besten Stellung, um die Biester abzuschießen, die eine Schleife gezogen haben und wieder im Sturzflug auf uns herabgeschossen kommen. Mit zitternden Händen spanne ich meinen Bogen, hole einen Pfeil aus dem Köcher und lege ihn ein. Ich stütze ihn mit dem Finger, kneife ein Auge zu und versuche ganz ruhig zu atmen. Da sehe ich plötzlich einen leuchtenden Schwadenwalgesang aus dem Wasser aufsteigen und ein trauriges Lied wälzt sich durch die Luft. Ein Wal ist gekommen. Seine Stimme vermischt sich mit der von Sperling, was seltsam klingt, aber auch gruselig schön. Ein grauer Rumpf erhebt sich aus dem Wasser. Wenn der Wal allein ist, reicht sein Gesang womöglich nicht aus, uns zu retten. Ich sehe, wie der größte Pterodyl mit einem Ruck den Kopf dreht und sich im Sturzflug auf den Wal hinabwirft. »Nein!« schreie ich. Oma hebt den Kopf. »Maus!« Ich kann ihr Gesicht von so hoch oben nicht erkennen, aber bestimmt ist es furchtbar grimmig. »Komm sofort runter, oder ich hol dich mit einem Pfeil aus dem Nest, du kleiner Dummkopf!« Ich kann kaum hinsehen, als der Pterodyl seine Krallen durch das Fleisch des Wals zieht und blutige Spuren hinterlässt. »Er darf nicht für uns sterben!« brülle ich in den Wind. Der Pterodyl schwebt jetzt über dem Wasser und ich ziele, spanne den Bogen, schieße. Mein Pfeil bohrt sich in seinen Flügel und die Bestie gibt einen gurgelnden Schrei von sich. »Maus, strapazier nicht meine Geduld!« brüllt Oma. Mein Magen zieht sich zusammen, aber ich packe einen weiteren Pfeil und lege ihn ein. Die Bestie nähert sich dem Schiff und ihre Flügel sorgen für einen solchen Wind, dass die Segel sich zu Knoten verschlingen. Da steigt plötzlich Bär, der erste Ruderer, zu mir in das Krähennest und blickt auf mich herunter.
»Raus hier, aber schnell!«
ruft er. Sein freundliches Gesicht ist angstverzerrt.
»Nein!«
Ich knie mich hin und hebe den Bogen zum Himmel. Ein rasiermesserscharfer Flügel schlägt nach mir, doch ich ducke mich tief, spanne den Bogen und schieße. Mein Pfeil bohrt sich summend in den Hals des Pterodyls und durchsticht eine dicke Ader. Schwarzes Blut regnet auf uns herab und landet zischend auf dem Holz. Ein Tropfen trifft knisternd meinen Arm und hinterlässt ein feuerrotes Mal auf der Haut. Bär packt mich an der Hüfte und wirft mich in die Takelage. Meine Handflächen brennen, als ich an den Tauen entlang nach unten sause. Über mir fällt der Pterodyl mit lautem Krachen auf das Krähennest, das Holz splittert und die Jägerin erzittert. Ich springe das letzte Stück auf Deck und fange den Aufprall ab, indem ich mich wegrolle. Bär landet neben mir. Das Krähennest ist fast völlig zerstört und Splitter prasseln auf uns herab. Übrig bleiben nur der Maststumpf und der blutende Rumpf des Pterodyls. Er zuckt noch ein paar Mal, dann regt er sich nicht mehr.
»Unter Deck, Maus! Aber sofort!«
brüllt Oma.
Und jemand soll Pipistrell holen. Wir brauchen seine Kessel, um diesen ekelhaften Schleim aufzufangen, bevor er unser Schiff ganz verschlingt.
Bär hilft mir hoch und zieht mich hinter sich her. Meine Stiefel schleifen über das blutgetränkte Holz. Die Luke zur Kapitänskajüte ist wieder zugefallen. Als Bär sie öffnet, strömt durch das Dunkel Sperlingsgesang heraus. Ich blicke mich um. In der Ferne zeichnen sich die Umrisse zahlreicher Wale ab. Sie schwimmen auf uns zu, und der gelbe Mond erhellt ihre gewaltigen Schwanz- und Rückenflossen und die Fontänen, die aus Blaslöchern aufsteigen. Bär hört auf, an mir zu zerren, und blickt zum Horizont. Die Pterodüle weichen mit einem misstönenden Krächzen vor dem Walgesang zurück. Tränen strömen mir über die Wangen, so herzensfroh bin ich. Aber ich wische sie mit den Handrücken weg. Ich bin schon bald im 13. Jägermond und beileibe kein Kind mehr. Die Trommel, der Lebenspuls der Jägerin, beginnt gleichmäßig zu schlagen und wir setzen uns in Richtung Westen in Bewegung. Die Pterodüle verschwinden flügelschlagend und Oma kommt auf mich und Bär zumarschiert. Sie hat ihre Gewittermiene aufgesetzt. Wortlos packt sie mich an meinem durchnässten Mantel, schleift mich über Deck, vorbei an dem Holzfass, in dem der Horst für die Fischadler untergebracht ist, und die Stufen zu unserer Kabine hinunter. Sperling hat aufgehört zu singen. Er liegt zwischen den Fellen auf dem Bett und weint nur noch. Mein Bruder ist so kränklich wie ein Meergeist und immer voller Herzenstrauer, vor allem, wenn er mit den Walen singt. Und erst recht jetzt, wo Pa schon seit dem letzten Vollmond in Handelsgeschäften unterwegs ist. Donnerblitz, Sperlings liebste Mondelfe, sitzt auf einem Kissen und tirilliert leise vor sich hin. Oma greift vorsichtig nach ihr und steckt sie in eine Glasflasche. Die so geschaffene silberne Mondlaterne hängt sie an einen Haken. Ihr bleiches Licht fällt über Omas Eichentisch, auf den sie eine große, zerknitterte Karte genagelt hat. Das Papier ist mit Spritzern von blutrotem Siegelwachs übersät. In einer Ecke der Kajüte liegen Pelze und Stoffe aus Seide und Samt auf einem Haufen. Daneben stehen Truhen, die mit goldenen Eiern, Onyx, Jade und Schachteln voller Perlen gefüllt sind. Oma packt mich am Kinn und sucht mein Gesicht nach Verletzungen ab. Du brauchst nicht genäht zu werden. Einige von der Mannschaft dagegen schon. Wenn Pterodüle auftauchen, hat ein Kind an Deck nichts verloren, Mädchen. Das habe ich dir bestimmt schon 100 Mal gesagt.
Aber ich bin kein Kind mehr. Ich habe gerade einen Pterodyl abgeschossen.
Ich mache mich von ihr los und werfe mich auf die Koje, die ich mir mit Sperling teile.
Und ich bin die Einzige, die Tierschnack beherrscht. Deshalb kann nur ich verstehen.
Oma schnaubt.
Glaubst du, wir brauchen Tierschnack, um den Hass im Terrorgeheul zu erkennen? Und du hast das Biest direkt über uns abgeschossen. Du kannst wirklich froh sein, dass wir nicht weit vom Land entfernt sind, so wie du den Mast zugerichtet hast. Morgen früh liegen wir im Hafen. Aber die Nacht zu überstehen, wird ein harter Kampf werden.
Oma setzt sich an ihren Tisch und mischt aus Schlamm, Tang und Kräutern eine Salbe für meinen Arm.
Was soll ich denn zu deinem Pa sagen, wenn du bei seiner Rückkehr tot auf dem Meeresgrund liegst? Dass ich wie jeder gute Captain mein Leben gegeben habe, um meine Mannschaft zu retten.
12 Monde alt und schon Captain, ja? Ein richtiger Captain würde nie aus Angeberei das Leben seiner Mannschaft gefährden.
Oma nimmt meinen Arm und reibt die Salbe in die verbrannte Haut.
Ich hab's nicht aus Angeberei getan, sondern um uns zu schützen. Und die Sonne ist gerade untergegangen. Morgen Abend werde ich 13. Sperling ist erst 8 und er ist noch wach.
Meine Stimme klingt erstickt. Ein Lächeln zuckt um Omas Mundwinkel.
Kümmer dich nicht darum, was dein Bruder tut, obwohl er jetzt eigentlich tief und fest schlafen sollte. Womöglich brauchen wir seine Stimme schon vor Sonnenaufgang wieder. Ab aufs Klo mit dir, Sperling.
Ja, ab mit dir.
Ich grinse meinen Bruder hämisch an.
Und du, Maus, gehst ins Bett und rührst dich nicht vom Fleck, während ich mich um die Verwundeten kümmere.
Sie dreht sich um, stapft die Treppe hinauf und scheucht Sperling vor sich her.
Für dieses Gekasper bin ich wirklich zu alt, schimpft sie. Reicht es nicht, dass ich Käpt'n bin und Arzneifrau und...
Ihre Stimme wird leiser, als sie durch die Luke verschwindet. Ich ziehe mich bis auf die Unterkleider aus, trockne mich mit einem Leinentuch ab und schlüpfe in mein Nachthemd. Ein Finger ist von der Bogensehne wund, Deshalb lecke ich ihn sauber und schmiere ihn mit Omas Salbe ein. Dann springe ich aufs Bett und öffne das Bullauge. Das Atmen der Wale tönt seufzend und prustend durch die Nacht. Am Himmel wogen und tanzen die großen grünen Feuergeister, soweit das Auge reicht. Ich suche nach einem Zeichen von Pa. Aber da ist nichts. Und das schmerzt mich. Pa, flüstere ich. Sperling kommt polternd die Treppe herunter.
Den wirst du da draußen nicht sehen. Er wartet bei den Landschleichern.
Er sieht mich bittend an. Erzählst du mir eine Geschichte? Er lässt sich auf die Felle fallen, schiebt die Hand unter das Kopfkissen und tastet nach einem trockenen, alten Seestern. Ich seufze. Du weißt, wie du andere rumkriegst, was? Ich mustere ihn mit zusammengekniffenen Augen. Na gut, aber nur eine. Er bricht einen Arm des Seesterns ab und steckt ihn sich in den Mund.
Aber keine Himmelsmonster!
Oh, Götter, murmle ich und suche unter dem Bett nach dem langen, glatten Walross-Stoßzahn, in den die Bilder von Sperlings Lieblingsgeschichte eingeritzt sind.
Als nächstes erzählst du mir noch, dass du immer noch an den Geist von Captain Klapperknochen glaubst oder an...
Nicht! Kreischt Sperling. Er ist leichenblass geworden.
Du darfst mir nur die Geschichte von der Sturmopalkrone erzählen.
Er kuschelt sich neben mich und betrachtet die Bilder auf dem Stoßzahn. Seine blonden Haare riechen nach Muskat. Seine Füße sind eiskalt.
Ach, nimm deine kalten Treter von mir weg.
Ich drehe den Stoßzahn so, dass das Mondlicht von Donnerblitz drauf fällt. Vor 100 Monden und Sonnen, lange bevor der erste Ruderer seine Trommel schlug, und zu einer Zeit, als du noch ein winziger Meeresfunken im Wind warst, war ich nie. Verschluckte ein großer Wal die alte goldene Krone des letzten Königs von Trianukka. 3 Sturmopale mit magischen Kräften sollten in die Krone eingesetzt werden, um den Streit zwischen den Stämmen der See, des Himmels und vom Land zu schlichten, damit sie in Frieden zusammenleben konnten. Der erste Opal enthielt die Gischt des Meeres, der zweite ein Stück des Himmels und der dritte ein wenig Erde. Aber als der Wal die Krone verschluckte,
hat das wehgetan,
murmelt Sperling schläfrig und fährt mit dem Finger über den Umriss des Wals.
Hat was wehgetan? Wieder schiebe ich seine kalten Füße weg. Die Krone zu verschlucken.
Er rülpst und ich wedle den Seesterngestank weg.
Igitt! Was glaubst du denn, du Dummkopf?
Jedenfalls brauchte man für die Opale jetzt einen sicheren Aufbewahrungsort. Sie wurden in die Burg Walfluch gebracht, wo der letzte König wohnte, und die verschrumpelten alten Mystiker von der Knocheninsel bewachten sie. Ich komme langsam in Fahrt, aber Sperling atmet nur noch ganz flach, weil er schon halb schläft. Deshalb mache ich es kurz und springe gleich zum Ende. Und er beschuldigte Captain Klapperknochen von den Seestämmen, die Krone im Bauch des Wals versteckt zu haben. Und das löste einen 100-jährigen Krieg aus. Und alle Macht ging auf das Land über. Ich verstumme und fahre mit dem Finger über die in den Stoßzahn eingeritzte Trommel des ersten Ruderers. Dann beuge ich mich zum Rand unserer Koje und schiebe den Stoßzahn wieder darunter. Schon bald murmelt Sperling im Schlaf wirres Zeug.